Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir über das Werwolf-Syndrom. Auch heute bin ich nicht alleine, denn ich habe in dieser Folge Dr. Nina Meyerhoff im Interview. Sie ist an der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig, Oberärztin in der Neurologie in der Klinik für Kleintiere und war im letzten Jahr federführend in der ersten Reihe sozusagen mit dabei, als im letzten Jahr in Deutschland erstmals die auffälligen und gehäuften Symptome auftraten, die medial als Werwolf-Syndrom bezeichnet wurden und auch heute noch bezeichnet werden. Für viele HundehalterInnen waren die eindrücklichen Bilder und Videos, die so kursierten und Hunde mit sehr starken neurologischen Symptomen zeigten, verständlicherweise sehr alarmierend. Während dann Laien hitzig auf Social Media und Co., ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, diskutierten und spekulierten und das mitunter auch auf sehr abstruse und wirklich nicht hilfreiche Weise, gegen Nina und ihre KollegInnen auf Ursachenforschung, ein Prozess, der immer noch nicht vollständig abgeschlossen ist und sehr viel, mitunter auch viel, viel Engagement der Beteiligten bis in ihre private Freizeit erfordert hat. Was genau alles passiert ist, worüber wir beim sogenannten Werwolf-Syndrom eigentlich sprechen, was man mittlerweile weiß und was man noch nicht weiß, vor welchen Herausforderungen sie bei der Beantwortung von Fragen standen und stehen, das alles besprechen wir in dieser Folge. Doch bevor wir starten, kennt ihr eigentlich schon unseren Newsletter? Hier informieren wir euch nicht nur regelmäßig über neue Folgen aus dem Podcast und Termine in unserem Campus, sondern geben euch auch einen Blick hinter die Kulissen und auch regelmäßig Goodies wie E-Books, kostenlose Einblicke in unsere Kurse, Symposien und Seminare und natürlich auch exklusive Rabatte und Aktionen. Die Mails verschicken wir nur sehr, sehr ausgewählt, einmal im Monat und zu besonderen Ereignissen. Dabei sein lohnt sich also in jedem Fall. Einfach unter cleverdogcampus.de/newsletter eintragen, einmal die E-Mail bestätigen und du bist dabei im engen Zirkel unseres Cleverdog Campus. Den Link findest du natürlich auch in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge oder eben unter cleverdogcampus.de/newsletter. So, und wenn du dich da nun fleißig eingetragen hast, dann geht's weiter und legen wir los mit dem Interview zum Werwolf-Syndrom. Hallo Nina, herzlich willkommen hier bei uns im Clever Dog Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mit uns heute über das Werwolf-Syndrom sprechen möchtest.
Ja, sehr schön, dass ich dabei sein darf bei euch.
Sehr, sehr gerne. Du selbst bist ja Tierärztin, bist an der Tierärztlichen Hochschule Hannover tätig, bist Oberärztin und kennst dich gut mit Neurologie aus.
Genau.
Und was mich natürlich besonders interessiert ist, wie es dazu kam, dass du dich mit dem Werwolf-Syndrom auseinandergesetzt hast und auch heute immer noch tust.
Das war ein bisschen Zufall tatsächlich, so nach dem Prinzip Erste, weil Einzige. Ich habe zwei von den uns hier in der TIHO zuerst begegneten Fällen, die kamen auch gleichzeitig, es waren zwei Hunde aus einem Haushalt, am Wochenende im Notdienst betreut und habe dann gemerkt, dass wir immer mehr Fälle sehen, also nicht nur ich persönlich, sondern auch die anderen KollegInnen im Notdienst und hatte dann aber auch das Glück sozusagen, dass die Tierhalterin von diesen ersten zwei Fällen, die mir aufgefallen waren, selber Tierärztin war. Das heißt, die war auch sehr engagiert und hat sehr genau beobachtet, sehr genau dokumentiert. Und das heißt, die war da auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor und mit der habe ich eben ganz viel mich ausgetauscht. Und so kam das langsam ins Rollen tatsächlich.
Vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen besser nachvollziehbar zu machen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass die allermeisten, die uns zuhören, sicherlich schon mal von diesem Begriff gehört haben. Aber was genau wird denn jetzt unter dem Werwolf-Syndrom verstanden? Denn das handelt sich ja jetzt nicht um medizinischen Fachausdruck.
Nee, genau. Also es gibt ja Werwolf-Syndrom bei Menschen. Das sind aber so extreme Behaarungsstörungen. Ganz was anderes. Damit hat das jetzt nichts zu tun. Dieser Begriff, der ist tatsächlich in der Presse geprägt worden. Und am Anfang haben wir uns immer so ein bisschen auch geziert, den zu benutzen. Und irgendwann war es aber so eingebürgert. Und es ist eben auch, also ja, die klinische Symptomatik ist sehr, sehr eindrücklich und sehr dramatisch. Und dadurch ist dieser dramatische Begriff auch gar nicht ganz so absurd, wie man erstmal vielleicht denkt. Aber es ist natürlich kein medizinischer Fachbegriff oder jetzt eine feste medizinische Diagnose. Und was man jetzt im Moment darunter versteht, sind Hunde, die vorher ganz normale Familienhunde oder auch Sporthunde waren, die also keine ja, bekannten Erkrankungen oder auch irgendwie Angststörungen oder ähnliches hatten und die sich perakut ganz krass verändert haben im Verhalten, die wirklich extreme episodische Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben, mit extremen Ängsten Richtung Phobie, zum Teil auch Aggressionen, Fluchtverhalten, extremes Jaulen, Vokalisieren und eben auch zum Teil in Kombination im späteren Verlauf mit epileptischen Anfällen. Also diese Symptomkombination ist, dass manche von den Hunden hatten auch so leichte Inkoordination, dass die so ein bisschen wackelig gelaufen sind. Das hatten aber nicht alle, muss man sagen. Und ja, das Auffälligste waren wirklich diese ganz, ganz krassen perakuten Verhaltensveränderungen, die dann auch immer so in neuen Episoden auftraten. Und gerade in der Kombination mit dann auch generalisierten epileptischen Anfällen war das in dieser Heftigkeit tatsächlich was, was wir in dieser Kombi noch nicht unbedingt so gesehen hatten. Genau.
Und ich nehme an, besonders auffällig war auch, dass es gehäuft vorkam.
Genau, und eben auch sehr oft Hunde aus einem Haushalt, also dass dann wirklich mehrere Hunde aus einem Haushalt betroffen waren. Deshalb auch am Anfang, als uns da die ersten Fälle vorgestellt wurden, da haben wir die einfach symptomatisch wie einen Vergiftungsverdacht behandelt. Bei uns war erstmal der Verdacht so Richtung ja psychoaktiver Drogen, Amphetamine, so Aufputschmittel, sage ich jetzt mal, lapidar. Und weil das natürlich dann auch häufig mehrere Hunde aus einem Haushalt betreffen kann und so ganz perakut auftritt und dann eben besser wird, wenn man die mit Infusion und entsprechenden Medikamenten versorgt. Aber was eben auffällig war, dass dann häufig die Hunde, wenn sie wieder nach Hause gegangen sind, wieder vorgestellt wurden, erneut mit den Symptomen, obwohl die Leute natürlich ganz extrem darauf geachtet haben, dass die draußen nichts aufnehmen können. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo wir mehr Diagnostik gemacht haben und auch misstrauisch geworden sind.
Das heißt, das war so der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, dem müssen wir jetzt mal ein bisschen weiter nachgehen. Genau. Ich nehme an, weil es dann ja auch sicherlich nicht nur ein Haushalt, sondern immer mehrere wurden.
Genau.
Und ich meine, so das Thema Drogen, wie du gerade erwähnt hast, ist ja wahrscheinlich auch was, das tritt ja nicht auf einmal plötzlich so gehäuft auf. Oder war das auch was, dem ihr noch länger nachgegangen seid, diesem Erstverdacht?
Also dieser Erstverdacht, das war schon mit auf unserer ja, Ideenliste auf jeden Fall, einfach wegen der klinischen Symptomatik, weil die wirklich wirken wie auf LSD oder Amphetamin, diese Tiere, und eben auch ne, wegen dieser Heftigkeit. Und es gibt ja jederzeit neue Drogen auf dem Markt. Also Gurke zum Beispiel ist in Norddeutschland im Moment so ein Problem. Es wird irgendwie von Jugendlichen gerne konsumiert und ist zum Teil auch so flüssig oder gasförmig. Und ich glaube, niemand von uns hat da, oder sage ich jetzt mal, von Normalsterblichen hat da einen Überblick, was es da alles auch für neue Sachen so auf dem Markt gibt. Und was aber dann schon auffällig war, also ich meine, die Tio hat ja ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Es gibt ja nicht mehr so viel 24-Stunden-Notdienst. Und da waren schon Leute aus wirklich allen Himmelsrichtungen dabei, aus ganz verschiedenen Bundesländern, also auch Sachsen-Anhalt zum Teil, die dann hierher gefahren kamen und so. Und das war dann schon was nicht so richtig passte, dass jetzt in so vielen verschiedenen, auch kleineren Orten dann plötzlich diese Drogen überall zugänglich wären sozusagen. Mhm. Und also die ersten Hunde, die waren nämlich auf dem Hamburger Fischmarkt unterwegs gewesen. Da ist es ja was man durchaus mal so vermuten kann, dass die irgendein Päckchen oder sowas aufnehmen. Und genau das hat sich dann aber so ein bisschen ja verflüchtigt, diese Idee. Und dann war es tatsächlich so, dass eben diese Halterin von den ersten zwei Hunden, die wir hier, also ich kann gar nicht sagen, ob es die ersten waren, die uns vorgestellt wurden, es waren halt die ersten zwei, die wir erkannt haben, muss man sagen, die hat wirklich ganz detailliert dokumentiert, wie ist ihr Tagesablauf, was füttert sie wann, welche Snacks und Leckerlis gibt sie wann. Und da war es dann tatsächlich so, die Hunde waren wieder normal oder fast normal. Also sie meinte, die waren schon noch ängstlicher auch zu Hause als gewohnterweise und waren dann also entlassen nach Hause. Und mehrere Wochen ging es denen auch gut. Und dann nach ungefähr 4-5 Wochen ging es plötzlich wieder ganz akut bei beiden gleichzeitig los. Und das war natürlich dann sehr, sehr auffällig. Und dann haben wir zum einen ganz viel Ausschlussdiagnostik gemacht. Also die waren dann auch im MRT vom Gehirn und auch Halsrückenmark. Das war aber unauffällig. Wir haben das Gehirnwasser untersucht. Wir haben da auch auf ganz viele Erreger getestet, also verschiedene Viren, Toxoplasmose, Borna-Virus. Das kennt man vielleicht von den Streifenhörnchen. Das kann halt auch so psychische Auffälligkeiten machen. Das war aber alles unauffällig. Und ihr ist dann aufgefallen, dass sie halt immer während dieser Episoden, da waren die in ihrem Zweitwohnsitz und da hat sie immer davor in diesem Zweitwohnsitz spezielle Kausnacks gegeben, die die Hunde sonst zwischendurch nie erhalten haben. Und in der Zwischenzeit waren dann auch noch mehr Hunde bei uns vorgestellt worden. Dann haben wir angefangen, die alle anzurufen und zu fragen. Und ja, dann hat sich eben herausgestellt, dass tatsächlich bei all diesen Fällen, die wir gesehen hatten, ein zeitlicher Zusammenhang bestand zwischen diesen bestimmten Kausnacks und diesen Episoden. Und was ich da tatsächlich für mich gelernt habe, ganz oft, wir Tierärzte fragen halt ganz oft, hat Ihr Hund dann irgendwas Neues zu fressen bekommen? Und das war ja das Interessante, dass viele von diesen HundehalterInnen gesagt haben, sie füttern im Prinzip diese Kausnacks seit Monaten oder sogar seit 1-2 Jahren. Und dadurch war das für sie gar nichts Neues, sozusagen. Mhm. Sondern es war vorher immer gut gegangen und deshalb war das gar nicht auf dem Schirm. Bei einem war es sogar so, da haben wir gefragt, kriegt Ihr Hund denn irgendwelche Leckereien? Nö, gar nicht. Haben wir Videos geschickt bekommen. Was sahen wir auf diesen Videos auf der Hundedecke? Diese Kauknochen. Weil das einfach zum Alltag gehörte, sozusagen. Und das war für mich tatsächlich lehrreich. Und da hatten wir einfach Glück, dass wir so engagierte Hundehalterinnen hatten, die wirklich so genau dokumentiert haben. Also dieses Trockenfutter zu dieser Zeit, ja, diese Möhren-Snacks zu dieser Zeit und dann eben diese Kauknochen. Ja, das war der Anfang.
Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, das geht ja schon über normale tierärztliche Dienstleistungen irgendwo deutlich hinaus. Hat sich da eine Art Arbeitsgruppe gebildet oder wie können wir uns das vorstellen?
Im Prinzip ist es so, dass Gott sei Dank wir TierneurologInnen, also alle sozusagen, die so einen Diplomatitel in Neurologie haben im deutschsprachigen Raum, wir sind sehr eng vernetzt. Wir haben halt so einen E-Mail-Verteiler und sind eben auch auf WhatsApp natürlich vernetzt. Das heißt, das sind sehr kurze Wege, inoffizielle kurze Wege. Und da habe ich dann mal nachgefragt, ob andere Kollegen, andere Kliniken auch solche Fälle sehen. Und da fiel dann tatsächlich aus, ja, in eigentlich ganz Deutschland und der Schweiz gab es auch diese Fälle zum selben Zeitpunkt. Und eine richtige offizielle Arbeitsgruppe hat sich da nicht gebildet. Das ist eher meine Freizeitbeschäftigung, weil natürlich die normale Klinikarbeit und die normale Forschung gehen weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen einfach uns in den Schoß gefallen, weil wir dann eben, also bei uns wurde Gott sei Dank kein Tier eingeschläfert. Also den Patienten, die wir gesehen haben hier in der TU, denen geht es allen wieder gut. Aber wir wissen eben, dass bei manchen das so dramatisch war und am Anfang wusste man ja auch nicht, wie die Prognose ist, dass leider auch Tiere eingeschläfert wurden. Und das war natürlich was, was uns ja sehr belastet hat und was wir unbedingt verhindern wollten. Und weshalb dann wir alle sehr engagiert waren und dann auch ja so ab Ende Oktober, November 2024 sehr eng mit den Ämtern, also hier in Niedersachsen ist es ja das LAVIS, dann zusammengearbeitet haben und so fing das dann an, dass wir da sozusagen uns vernetzt haben. Aber das ist jetzt nicht mein, ja, sag ich mal, täglich Brot, sondern da mussten wir auch alle ein bisschen reinwachsen. Bin ja auch keine Toxikologin oder so, ne? Hm. Genau.
Und das ist ja schon eine ganze Mammutaufgabe, wie du es auch sagst. Ja. Und dafür war ja doch, muss man auch wirklich sagen, das Interesse gerade in der Hundeszene unfassbar enorm, weil das hat natürlich alle stark alarmiert, ne? Weil das ja auch sehr beeindruckende Bilder unter waren, die da im Netz kursiert sind.
Die waren echt dramatisch. Also das, ne, wenn man, sag ich mal, zum Beispiel zwei Riesenschnauzer, 45 Kilo und die dann ich kenne die Hunde halt, die sind ganz wohlerzogene, super gut sozialisierte Hunde, die aber völlig ausgerastet sind. Die haben versucht, aus dem Fenster zu springen. Die waren kaum mehr zu händeln. Das heißt, das war wirklich was, wo man nur mit stationärem Aufenthalt und eben starker Sedation am Anfang arbeiten konnte. Und das ist eben nichts, was man mal als Hundehalterin so einfach wegsteckt, ne? Ja.
Also ja, überhaupt nicht.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich ganz, ganz viele Hunde mit chronischen Verhaltensproblemen. Und natürlich möchte man gerne eine einfache Lösung und eine einfache Erklärung. Das kommt natürlich auch dazu, die irgendwie im Außen liegt und die man schnell lösen kann. Das ist natürlich schon auch so, dass uns auch ja dann sehr viele Patienten vorgestellt wurden, die was ganz anderes hatten, also die nicht zu dieser Fallserie gehörten.
Ja, das mit den einfachen Antworten, das kennen wir auch nur allzu gut aus unserer täglichen Arbeit. Und dann ist es ja auch eben so, dass man auch gerne, ich sag mal, den ersten Sündenbock nimmt, der einem vorpräsentiert wird. Mhm. Und vielleicht kommen wir darauf noch ein bisschen zu sprechen. Du hast ja die Kauknochen als das aktuell ins Auge gefasste Corpus Delicti
genau.
schon erwähnt. Aber wie sieht das eigentlich aus? Wie genau kann man da detaillierte Aussagen überhaupt treffen?
Genau, also wir haben eben diese zeitlichen Zusammenhänge. Wir haben sehr viel Ausschlussdiagnostik gemacht. Das ist halt, wie man es zum Beispiel bei einem anderen Epileptiker auch machen würde, ne? Bei einem Hund, der jetzt mit epileptischen Anfällen vorgestellt wird und auch ja die neurologischen Kollegen im Rest von Deutschland. Also wichtig ist da halt erstmal hormonelle Veränderungen auszuschließen, andere Organfunktionsstörungen, Leber, Niere, sowas alles. Und bei vielen Hunden haben wir halt, wie gesagt, auch ein MRT gemacht und so eine Gehirnwasseruntersuchung, um halt zum Beispiel zu gucken, gibt es eine Gehirnentzündung oder ähnliches oder ne, ein Tumor, wobei das wäre sehr, sehr dubios, warum jetzt bei vielen Hunden auf einmal ein Tumor auftreten sollte, aber zum Beispiel ein infektiöses Geschehen, sei es ein Virusinfekt oder sei es was anderes, viral, Pilze. Gibt es in anderen Ländern viel, in Deutschland noch nicht so, aber es gibt schon auch Pilze, die auch das Nervensystem befallen können. Das kann natürlich dann auch mal bei mehreren Hunden in einem Haushalt auftreten. Und das ist halt dann wichtig gewesen, am Anfang das alles auszuschließen durch klinische Tests. Und da haben wir halt zum Teil sogar, ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch diesen Film Brain on Fire oder das Buch von so einer jungen Journalistin, Amerikanerin, die eine limbische Enzephalitis hatte und eben dann auch so psychische Veränderungen und Anfälle hatte. Da haben wir sogar auch in so Speziallabore Gehirnwasser geschickt, um das auf diese Antikörper von der limbischen Enzephalitis untersuchen zu lassen, weil das klinisch eben auch ganz gut passen würde. Das war aber alles unauffällig. Und das heißt, es ist immer der eine Teil Ausschlussdiagnostik und der andere Teil ist dann eben wirklich Historie, Anamnese und Dokumentation. Und es gab eben tatsächlich auch einige Fälle, wo die Hunde das erste Mal diesen Knochen bekommen haben und dann direkt sozusagen die Symptomatik gezeigt haben. Also wie man es bei einer anderen Vergiftung eben auch sehen würde. Was wir auch gemacht haben, ist, wir arbeiten da immer mit diesem Giftzentrum Nord in Göttingen zusammen, sind so Standard-Tox-Screens, also aus Urin und Mageninhalt und Blut kann man das machen, wo wir dann eben auf Amphetamine zum Beispiel haben testen lassen und Cannabis und so, das war aber auch alles unauffällig. Das heißt, es wurde dann immer verdächtiger, dass es irgendwas Besonderes sein muss.
Und dann seid ihr wie den Knochen näher auf die Pelle gerückt?
Genau, durch eben Abfragen und zeitliche Dokumentation. Mhm. Und wir haben uns dann ans LAVIS gewandt. Das ist eben hier in Niedersachsen die Landesbehörde für Verbraucherschutz, die eben auch für Futtermittel zuständig sind. Und die haben dann angefangen, amtliche Proben zu nehmen. Also es muss ja auch so einem bestimmten Prozedere unterliegen sozusagen. Wir haben zwar auch selber Proben hier zu unserem Futtermittelinstitut zur Untersuchung gesandt. Die haben aber gar nicht alle Möglichkeiten, die so ein Landeslabor hat. Und dann wird es ein bisschen kompliziert, weil tatsächlich dann in Deutschland es so rechtlich gesehen ist, dass das Bundesland zuständig ist, wo der Inverkehrbringer sitzt von diesen Futtermitteln. Das heißt eben nicht mehr das Landesamt, wo die Probleme zum Beispiel jetzt aufgetreten sind, sind Niedersachsen, sondern wo eben sozusagen der Inverkehrbringer von dem Produkt sitzt. Und das war dann Bayern. Das heißt, dann war in Bayern die Abteilung für Futtermittel zuständig Und dann hat es sich tatsächlich eben deutschlandweit ausgeweitet, sodass da auch immer wieder Sitzungen von allen, ja, Ämtern, regionalen Veterinärämtern zustande gekommen sind. Und das BfR, das ist ja das Bundesamt für Risikobewertung, die sind so ein bisschen, sage ich mal, dem übergeordnet. Und das ist so ein bisschen die zentrale Sammelstelle, wo sich alle Infos dann einfinden und die eben auch dann die offiziellen Stellungnahmen machen.
Da hast du uns ja auch im Vorhinein zukommen lassen, zwei Stellungnahmen von dem, genau, von dem BfR, einmal aus dem Januar und einmal aus dem Februar. Da wurde dann im Prinzip darauf eingegangen, auf unterschiedliche Stoffe,
die analysiert wurden, genau. Also es wurde auch noch viel mehr analysiert. Das Problem ist so ein bisschen, also das war mir auch gar nicht so klar, ja, dass viele Methoden so zum Testen sozusagen auf Giftstoffe sind gar nicht für diese Knochen validiert. Die sind ja sehr hart, das heißt, man muss die dann pulverisieren oder irgendwie auflösen und man muss erstmal eigentlich die Testverfahren sozusagen anerkennen lassen für diese speziellen Futtermittel. Und das ist gar nicht so einfach und es kann auch nicht jedes Labor alles untersuchen. Also das ist jetzt nicht so, dass man mal so ein paar Tests durchrauschen lässt und dann sagt man, ach, ist jetzt alles erledigt, sondern es gibt dann zum einen so Screening-Methoden, die sind auch schon ziemlich fancy, also das ist dann tatsächlich Spektroskopie heißt das oder Magnetresonanzspektroskopie und da, das ist im Prinzip ein Screening auf Moleküle. Da guckt man eben, wie sich bestimmte Moleküle im Magnetfeld bewegen und das scannt dann wirklich auf ganz, 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 ganz viele Substanzen und sagt aber nur, ob was gefunden wurde und zum Beispiel nicht wie viel. Und dann muss man natürlich, um wirklich sicher zu gehen, ob das auch überhaupt ein giftiger Bereich wäre, also ob die Menge überhaupt ausreichen würde, muss man halt weitere Tests machen. Und deshalb ist das was sich eben auch ganz schön hinzieht, weil dann wieder ein anderes Labor hinzugezogen werden muss. Und da wurden jetzt ja zwei Substanzen als eventuell verdächtig, sage ich mal, markiert. Das ist das Methylguanidin. Das ist so ein Stoff, der im Prinzip aus dem Eiweißstoffwechsel kommt. Und zum Beispiel, man hat das ja vielleicht schon mal gehört, wenn die Niere nicht richtig funktioniert, dann kann man ja auch so, ja, Gehirnfehlfunktion kriegen, dass man irgendwie vom Bewusstsein her verändert ist oder so, weil der Körper nicht mehr richtig entgiftet. Also da spielt zum Beispiel dieses Methylguanidin eine Rolle. Also es könnte eben aus tierischen Eiweißen stammen. Und das 3-NPA ist noch eine andere Substanz, die auch gefunden wurde, die auch schon beschrieben wurde in so Tiermodellen, dass die eben auch Bewegungsstörungen und epileptische Anfälle auslösen kann. Aber das sind bisher alles nur so Screening-Tests, wo also Proben untersucht wurden, ist da was drin, ja oder nein? Und jetzt muss man halt gucken, wie viel und ist das wirklich auch wiederholt nachweisbar in mehreren Proben. Das ist jetzt sozusagen noch on the way, ja.
Das ist natürlich auch was, das ist für Laien ja komplett super schwer nachzuvollziehen. Also ja. Ich persönlich sehe mich sofort wieder in meinem Laborpraktikum während Futtermittelkunde-Seminars. Ich kann es irgendwo sehen, aber ja. Ich glaube die meisten nicht. Und das macht es ja auch sicherlich so eine gewisse Unzufriedenheit bei den Leuten. Und ich nehme an, bei dir vielleicht auch eine kleine Unzufriedenheit.
Klar, wir hätten gerne sofort gewusst, woran wir sind, ne? Auf jeden Fall. Aber andererseits lernt man ja auch unheimlich viel, ne? Also mir war das auch nicht klar, dass dann manche Tests können dann tatsächlich besser in den Niederlanden gemacht werden als in Deutschland, weil das so spezialisiert ist, ne? Also das ist, und es gibt eben auch ganz viele Substanzen, die wir noch gar nicht richtig kennen oder wo wir gar nicht richtig einschätzen können, können die eventuell solche Auswirkungen haben. Was man jetzt sagen kann, im Moment so Schwermetalle und so die, sag ich mal, Klassiker, das wurde jetzt erstmal nicht gefunden tatsächlich, in diesen Proben zumindest nicht.
Wie ist das denn, was waren das denn für Proben? Waren das denn tatsächlich Kauknochen von den Leuten der Hunde oder?
Unterschiedlich. Also das waren zum einen verschlossene Packungen von den Chargen, die Tierhalter noch zu Hause hatten. Und dann ist aber bei so einer amtlichen Probennahme auch so, dass die das eben aus größeren Beständen dann sozusagen beim Hersteller sozusagen entnehmen und untersuchen, damit ihm gesichert ist, dass das jetzt noch nicht geöffnet war zum Beispiel. Ne? Das muss man ja auch alles dokumentieren. Und Es ist auch so, dass da die Ämter auch mit dem Industrieverband für Heimtierbedarf, das sind bestimmte Futtermittelhersteller, die dazugehören, auch zusammengearbeitet haben, die auch selber Untersuchungen in externen Laboren angestoßen haben und so. Also ich glaube, da muss man auch nochmal sagen, dass die meisten Leute wollen ja keinen schlechten Futtermittel verkaufen sozusagen, ne? Sondern ich glaube, das ist was, was auch jetzt die, sage ich mal, Hersteller und Herstellerinnen irgendwie bedrohlich finden, natürlich. Aber was auf jeden Fall ja für mich auch so ein Aha-Effekt war, war, wie schlecht die Nachverfolgbarkeit ist. Also, dass die meisten Leute dachten, sie kaufen deutsches Produkt und dass aber eben der Rohstoff halt gar nicht aus Deutschland oder Europa kommt, sondern eben aus China. Und das ist kaum ersichtlich als Konsument.
Vielleicht, um das nochmal ein bisschen für besser vorstellbar zu machen, wenn du von Rohstoff sprichst, sprichst du von was genau?
Von diesen Rinderhäuten, ne, die dann weiterverarbeitet werden. Und da ist es eben so, dass die anscheinend größtenteils aus China kommen und dann wird das halt weiterverarbeitet zu verschiedenen Formen und wird dann in Europa oder Deutschland verpackt und beprintet. Und dann ist es so ein bisschen wie, wenn man ein Fahrrad kauft, die Einzelteile kommen vielleicht auch aus China und dann wird es in Deutschland zusammengebaut und dann steht da Made in Germany drauf. Und das ist halt was, das ist auch für uns von außen erstmal schwer sozusagen nachverfolgbar und für die VerbraucherInnen noch schwieriger. Also viele haben gesagt, ich habe extra diese Produkte gekauft, weil ne, aus Deutschland und nur eine Zutat sozusagen. Also es waren oft Leute, die eigentlich dachten, sie kaufen da ganz bewusst was ein. Und andererseits ist es natürlich, wir kennen das ja auch aus dem Lebensmittelbereich, da gibt es ja auch immer wieder Rückrufe, es gibt halt keine 100% Sicherheit, ne, bei nichts. Wenn man so einen großen Produktionsprozess hat, dann gibt es natürlich immer irgendwelche möglichen Lecks oder Gefahren oder ja Verunreinigungen oder so. Davor ist ja kein Lebensmittel, kein Futtermittel 100% gefeit sozusagen.
Gab es denn Rückrufe hier in Deutschland?
Es gab von den Herstellern sozusagen freiwillige Informationen an die Kunden. Im Januar weiß ich das. Man muss aber auch sagen, dass jetzt noch gar nicht klar ist, welche Hersteller alle betroffen sind. Weil wahrscheinlich ist es so, dass diese Ursprungsfabriken in China, jetzt für den Rohstoff Rinderhaut, die verkaufen halt nicht nur an eine Marke, sondern an ganz viele. Also wie jetzt auch, wenn man bei Zara oder bei H&M seine Klamotten kauft, die kommen wahrscheinlich auch aus derselben Fabrik in Bangladesch. Und dann wird ein unterschiedliches Etikett eingenäht sozusagen. Und es gibt dann natürlich Hersteller, die einen sehr, sehr großen Marktanteil haben. Und das waren dann wahrscheinlich auch die, die wir vermehrt gesehen haben, sozusagen. Und was es halt gibt, ist in diesem europäischen Schnellwarnsystem, das ist dieses RASFF, also Rapid Alert System for Food and Feed. Und da gibt es verschiedene Warnhinweise sozusagen für so Rinderhautknochen, sowohl in Niederlanden, Deutschland ist da auch mit angepingt. Und da haben wir eben dann auch gesehen, dass im Juli und August 2024 genau diese Symptomatik schon in Finnland aufgetreten war. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Also ich habe da ehrlich gesagt hier in Deutschland nichts von mitbekommen. Und das haben wir dann eben erst während unserer Recherchen rausgefunden, dass da schon eine ganz andere Firma als die, die jetzt hier insbesondere im Verdacht waren, dass da schon eine ganz andere Firma auch Rückrufaktionen gestartet hatte, exakt dieselbe Symptomatik. Also Hunde, die plötzlich völlig ausrasten, Urin abgesetzt haben im Haus, epileptische Anfälle hatten und die eben auch vorher so Rinderhautknochen bekommen hatten. Und auch da wurde aber das auslösende Toxin nicht gefunden, tatsächlich, bisher, genau.
Ja, und du sprichst, wo du gerade Finnland war es, ne? Finnland ansprichst. Das gab ja durchaus noch andere europäische Länder, wo das aufgetreten ist und die dem auch nachgehen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt Niederlande und Dänemark im Kopf.
Genau, das sind unterschiedliche Marken, genau, aber die Niederlande sind da auch sehr investigativ dabei. Also da habe ich auch Kontakt mit einer offiziellen Stelle, die da auch verschiedene Tests durchführen. Und wir sind ja auch mit anderen TierneurologInnen aus ganz Europa vernetzt. Und da ist es so, dass es sowohl Fälle in Frankreich gab, als auch Belgien relativ viele. Italien und halt die Niederlande tatsächlich, also die auch eben weiter abgeklärt wurden mit MRT, wo andere Sachen ausgeschlossen wurden und wo das eben auch im zeitlichen Zusammenhang mit diesen Rinderhautknochen war. Und es gibt halt jetzt, das ist dann sozusagen, es gibt zwar dieses europäische Schnellwarnsystem, aber es gibt eben keinen europaweiten Rückruf zum Beispiel.
Ja.
Weil das dann doch noch ja Einzelstaaten sind eben, genau.
Ihr habt ja bei euch im Institut oder an der Hochschule auch eine Studie durchgeführt.
Genau.
Und andere Länder haben ja auch ihre eigenen Studien, glaube ich, die sie durchführen. Arbeitet ihr da auch im Datenaustausch miteinander zusammen?
Genau, also es gibt im Prinzip im Moment zwei Studien. Das eine ist so eine Art Risikoanalyse, also es ist ein ganz großes Online-Survey, wo auch bisher über 3000 HundehalterInnen teilgenommen haben. Also es sind jetzt nicht alles Fälle, sozusagen, das ist ganz wichtig zu sagen, sondern da waren alle eingeladen mitzumachen. Da ging es einfach um eine Abfrage, hat der Hund epileptische Anfälle, hat der Hund episodische Verhaltensveränderungen und hat der zum Beispiel viel Moskitokontakt, wurde der entwurmt, ist der geimpft, was kriegt der gefüttert, was kriegt der für Snacks, also es ist wirklich so eine Art Risikoanalyse.
Mhm.
Und dann gibt es eben zwischen den europäischen TierneurologInnen, also diesen Diplomats für Neurologie, da machen wir so ein bisschen eine intensivere Fallstudie, wo wir wirklich abgleichen, was waren die MRT-Befunde, wie war der klinische Verlauf, also welche Symptome genau traten auf, wie lange haben die gedauert, was für Medikamente wurden verabreicht, wie war dann die Prognose, wie war das Outcome bei diesen Patienten, wo wir uns also sozusagen die Fälle, die wir bestätigen konnten, da können wir jetzt halt nicht Fälle vom Hörensagen sozusagen mit aufnehmen oder wo wir nur telefoniert haben oder so, sondern das sind dann wirklich Fälle, die weitergehend neurologisch untersucht wurden, die halt dann im Detail aufgearbeitet werden. Und da sind wir im Moment ja gut dabei sozusagen, das alles aufzubereiten. Und ja, natürlich diese 3000 Fragebögen müssen erstmal analysiert werden. Da haben wir noch ein bisschen einen Berg von Daten vor uns. Aber das ist natürlich auch super, super toll, dass da so viele mitgemacht haben.
Das heißt, das sind sozusagen dann auch 3000 vermutete Fälle. Da muss man ja immer klar sein.
Nein. Das sind einfach 3000 HundehalterInnen, die da mitgemacht haben oder sogar ein bisschen mehr. Und da müssen wir jetzt rausfiltern. Also da durften auch gesunde Halter von gesunden Hunden mitmachen, einfach als Vergleich, ne? Weil man muss ja immer sozusagen gucken, wir wollen ja nicht nur Erkrankte angucken, sondern wir wollen ja vergleichen, was unterscheidet sich zwischen denen, die erkrankt sind und zwischen denen, die gesund geblieben sind. Und bei denen fragen wir alle dieselben Sachen ab, also Impfung, Entwurmung, Futtermittel, Nahrungsergänzungsmittel, Snacks. Und dann gucken wir eben, hatten die klinische Symptome ja oder nein? Oder hatten die, es gibt ja auch immer noch, es gibt ja sehr, sehr viele Hunde mit idiopathischer Epilepsie. Die sehen wir natürlich weiterhin, die also jetzt nicht durch Kauknochen verursacht wurde. Die durften da auch mitmachen. Und das heißt, das ist jetzt sozusagen dann als Risikoanalyse gedacht, dass man eben schaut, welche Faktoren erhöhen das Risiko für diese Werwolf-Symptomatik.
Mhm.
Genau.
Wir sind ja jetzt sehr intensiv, sage ich mal, auch reingegangen in diese Ursachenforschung.
Mhm.
Und wir haben ja auch die Kauknochen erwähnt als aktuell großer Verdächtiger.
Mhm.
Und ich weiß, alle wollen immer eine ganz klare, absolute Aussage haben. Aber es ist ja super schwierig. Also müssen wir denn hier auch noch festhalten, dass man das immer noch nicht abschließend wirklich zu 100% bewerten kann?
Also für einige Fälle, die wir selber gesehen haben, können wir das sagen.
Okay.
Ja, weil die jetzt auch wieder gesund sind, seitdem
okay.
sie eben das nicht mehr bekommen und wo wir auch die Medikamente absetzen konnten und so und wo eben nichts anderes, zum Beispiel jetzt Virusinfekte oder so gefunden wurden. Aber es gibt natürlich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu betonen, es gibt halt ganz viele Gründe für epileptische Anfälle und es gibt ganz viele Gründe für Verhaltensveränderungen.
Mhm.
Und deshalb ist es halt so, so wichtig, dass man zum Tierarzt oder zur Tierärztin geht und eben, ja, zum Teil sind halt auch viele Untersuchungen notwendig. Am wichtigsten ist natürlich erstmal immer die klinische Untersuchung, weil zum Beispiel Schmerzen können natürlich auch Verhaltensveränderungen verursachen. Ne? Das ist sogar ganz vorne mit dabei. Jetzt vielleicht nicht so dramatisch und akut wie bei unseren, aber das wäre immer das allererste, was ich abchecken würde, wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich plötzlich verändert. Hat der Schmerzen? Hat der irgendeine Infektion? Kann auch eine Blaseninfektion sein oder irgendwas Lapidares. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass jetzt nicht alle Tiere zum Beispiel oder auch die ängstlich sind. Das sind nicht alles welche, die zu dieser Werwolf-Fallserie natürlich gehören.
Du hast ja schon von der Epilepsie oder der idiopathischen Epilepsie gesprochen. Gibt es denn noch andere Differentialdiagnosen, die man da auch noch zu erwähnen sollte?
Ja, also natürlich andere Vergiftungen. Ne? Also wir haben immer wieder Hunde, die auch Haschkekse gefressen haben zum Beispiel, die dann auch torkeln und ins Haus machen oder eben auch Krampfanfälle haben können. Und ja, gerade wenn es ein sehr junges Tier ist, dann gibt es zum Beispiel auch bestimmte Lebererkrankungen, die sowohl epileptische Anfälle verursachen können, als auch Blindheit oder dass die so im Kreis wandern zum Beispiel. Das nennt man portosystemischer Schand, wo quasi ein Umweg um die Leber geht und dann kann die Leber nicht richtig entgiften. Das sind halt häufig aber dann jüngere Hunde oder auch Katzen können das auch haben. Und alle Störungen im, ja, Zuckerhaushalt, im Elektrolythaushalt, also zum Beispiel Kalziummangel, kann auch Anfälle auslösen. Und natürlich gerade, wenn man ältere Patienten hat, also wirklich schon geriatrische Seniorenhunde, dann ist es zum einen so, dass die auch an so einer Art Demenz erkranken können, also an kognitiver Dysfunktion. Und das kann auch Verhaltensveränderungen verursachen, also dass die ängstlicher werden oder auch mal ein bisschen schnappiger, nicht mehr so gerne angefasst werden wollen oder auch unruhig durch die Gegend laufen, nicht mehr schlafen. Das ist auf jeden Fall bei Verhaltensveränderungen bei älteren Hunden eine wichtige Differentialdiagnose. Und natürlich leider bei älteren Hunden, die plötzlich Krampfanfälle entwickeln, kann halt auch mal ein Gehirntumor tatsächlich dahinter stecken.
Das ist natürlich alles wichtig zu betonen, weil wir wissen ja alle, wenn etwas so große mediale Aufmerksamkeit hat, dann sagen sie am Ende alle, mein Hund hat jetzt das Werwolf-Syndrom in Anführungszeichen. Ja. Ist das auch diese mediale Aufmerksamkeit etwas, das euch so über die letzten Monate auch ja auch irgendwo eine gewisse Herausforderung war? Ich nehme an, ihr hattet ja nicht nur Anfragen von uns, ob wir drüber sprechen konnten, sondern sicherlich warst du da in deiner Freizeit, nehme ich an, sehr, sehr viel beschäftigt, mit Journalisten zu sprechen.
Das war natürlich zeitaufwendig, aber ich glaube, es war auch total wichtig, weil wirklich uns auch Leute geschrieben haben, ich war kurz davor, meinen Hund einzuschläfern und jetzt habe ich gemerkt, das kommt immer nach diesen Knochen und habe jetzt aufgehört, die zu geben. Oder auch natürlich niedergelassene, praktizierende Tierärztinnen, die sich gemeldet haben und eben bei uns Rückmeldung gesucht haben, wie können wir die behandeln. Das heißt, dass so ein Austausch stattgefunden hat und ich glaube, dass wir so auch vielen Betroffenen helfen konnten. Und deshalb bin ich über diese mediale Aufmerksamkeit ganz froh. Aber natürlich macht es keinen Sinn, jetzt Panik zu verbreiten, ne?
Ich habe das auch sehr stark mitbekommen, so am Anfang, wo man noch gar nicht so eine wirklich große Vermutung hatte, zumindest das nicht öffentlich war. Und das war ja auch der Wahnsinn, wie wild da drauf rumspekuliert wurde. Und ich meine, was sind so Klassiker? Dann werden bestimmte Medikamente und Impfungen und so weiter und so fort als Ursachen herangeführt. Und das, ja, das lässt einen dann immer groß den Kopf schütteln, sage ich mal. Aber das sind halt so Dinge, die passieren, weil nicht jeder sich so sachlich mit dem Tier natürlich auseinandersetzen kann. Da ist ja mitunter auch manchmal eine große Wissenslücke vorhanden.
Genau. Da sind wir, deshalb ist das, glaube ich, auch ganz schön mit dieser Risikoanalyse, wo eben so viele Leute mitgemacht haben, wo wir auch eben nach Impfungen und so weiter fragen oder nach Entwurmungen und Ähnlichem. Genau, und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es gibt natürlich manche Tiere, die ihre Wurmkur nicht vertragen oder die auf eine Impfung reagieren, wobei da eher klassisch wäre, mal einen fiebrigen Infekt zu haben. Das wäre so eine klassische Impfreaktion. Und natürlich ist das ganz, ganz wichtig, dass man halt bei seinem Hund selber dokumentiert, wie reagiert er auf was. Und auch, dass wir Tierärztinnen und Tierärzte halt sehr, sehr gut nachfragen, was ist in der Historie von dem Hund eventuell verdächtig sozusagen oder was wiederholt sich da an Mustern oder so. Und ja, dafür braucht man einfach auch ein bisschen Zeit manchmal tatsächlich. Also viel Zeit für Gespräche und ein bisschen Detektivarbeit tatsächlich.
Ja, und auch selbst von den HalterInnen, sage ich mal, so ein bisschen Engagement. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen kritisch, durchaus. Aber es ist natürlich einfacher, immer zu sagen, so, das eine Medikament ist schuld. Das,
genau,
ne, und nicht den Gedanken daran zu verschwenden, dass dort auch noch andere Faktoren beteiligt sein könnten, die dann auch einfach am auf Hund sozusagen sich befinden. Ja. Stichwort Gendefekte und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich was, was das Ganze immer wieder schwierig macht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, halt immer der Punkt. Also eine Diagnose nur durch Hand auflegen oder Ferndiagnose oder so ist halt super unseriös. Ja.
Wie sieht es denn eigentlich aktuell so mit dem Stand der Fälle aus? Ist es denn so, dass die Fälle deutlich zurückgegangen sind oder gibt es immer
noch Fälle? Auf jeden Fall. Also die sind auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt immer wieder Hunde, die verschiedene Futtermittel nicht vertragen und dann auch dadurch, dass sie sich unwohl fühlen, sei es durch Juckreiz, sei es durch Magen-Darm-Probleme, extrem unruhig, verängstigt und so weiter sind. Das gibt es natürlich weiter. Unser letzter bestätigter Fall jetzt war tatsächlich Mitte Januar. Und im Januar gab es auch hier diese E-Mails von den Herstellern, wo Tierhalterinnen informiert wurden, bestimmte Chargen eben nicht mehr zu füttern. Und ich weiß, dass in Frankreich und in Italien jetzt so im Februar noch vereinzelt Fälle waren, aber es ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Also, und ich glaube, das hat halt auch zum einen mit der medialen Aufmerksamkeit zu tun und zum anderen, dass jetzt auch Tierhalterinnen und TierärztInnen sensibilisiert sind.
Das heißt, dass dann auch schneller entsprechend reagiert werden kann.
Ja, ja, genau.
Aber das ist auch schön, da muss man am Ende auch sagen, das habe ich auch so im Vorgespräch, als wir das Thema vorgeschlagen haben bei unserer Redaktionssitzung, gesagt, ich finde das auch so beeindruckend, weil man natürlich in diesem Fall sieht, wie schnell auch sowas funktionieren kann, dass schnell informiert wird. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, glaube ich, gewesen, dieser ganze Prozess bis heute. Wenn man andere Dinge untersucht und groß angelegten Studien und drum und dran, dann können auch manche Sachen, wo halt nicht so viele Fälle auf einmal sind, natürlich eine ganz andere Zeitspanne in Anspruch nehmen. Ja. Das ist schon auf eine gewisse Art und Weise sehr beeindruckend. Und wie wir heute alle gehört haben, auch durch das Engagement einzelner Menschen einfach auch mit zu verdanken, ne?
Wie auf jeden Fall. Es sind auch Zufälle zum Teil auch, ne? Also zum einen, sage ich mal, der Zufall, dass wir TierneurologInnen so gut vernetzt sind, dann eben bestimmte Tierhalterinnen, die sehr, sehr aufmerksam sind und waren und dass man ja durch Zufall einfach auf bestimmte Zusammenhänge gekommen ist. Aber so ist es manchmal in der Wissenschaft ja sowieso. Was mich tatsächlich so ein bisschen erschreckt hat, ist, dass ich aus Finnland zum Beispiel gar nichts mitgekriegt hatte. Also mag halt sein, dass das einfach so ein bisschen ab vom Schuss ist, sage ich mal. Aber da war ich dann so, weil als ich dann da recherchiert habe, habe ich super viel gefunden und auch gleich auf LinkedIn mich vernetzt mit finnischen TierärztInnen und so und habe da super viele Infos bekommen. Aber bevor ich danach spezifisch gesucht habe, war mir das überhaupt nicht untergekommen tatsächlich. Das fand ich dann eher so ein bisschen erschreckend, weil so weit weg ist Finnland jetzt auch nicht. Und das war so ein bisschen für mich irgendwie, puh, also ich gucke jetzt auch nicht regelmäßig in dieses Warnsystem, muss ich sagen, ne? Also weiß ich nicht, wer das macht, aber da dachte ich so, okay, ich bin doch so ein bisschen blindäugig durch die Gegend gelaufen.
Ja, aber am Ende des Tages ist es ja auch einfach so, dass man so viel Information heute so schnell zur Verfügung hat und einfach nicht auf alle gleichzeitig zugreifen kann und das dann halt eben passiert, wenn es notwendig ist. Und das hat ja dann doch gut funktioniert, würde ich mal sagen.
Ja, für manche war es halt leider zu spät, ne? Das ist so das, was, glaube ich, alle behandelnden TierärztInnen so wurmt oder so. Aber das ist auch verständlich, weil die wirklich von der Symptomatik her so heftig waren. Was wir jetzt halt wissen mittlerweile, ist, dass die Langzeitprognose ganz gut ist. Also den Tieren geht es mittlerweile wieder gut tatsächlich. Manche stehen noch unter Antikonvulsiva, also Epilepsie-Medikamenten, aber das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, weil wir halt nicht genau wissen, ob da so Bahnungen im Gehirn stattgefunden haben, dass das Gehirn jetzt sozusagen sich an Epilepsie gewöhnt hat. Aber bei den anderen Patienten konnten wir zum Beispiel die ganzen angstlösenden Medikamente, konnten wir alle ausschleichen. Genau, also das ist irgendwie sehr schön zu hören, wenn man dann hört, ja, Spaziergänge sind wieder ganz normal und sozusagen das Familienleben ist wieder zum Normalzustand zurückgekehrt. Das sind dann immer sehr, sehr schöne Feedbacks.
Ja, auf jeden Fall. Nach dem ganzen großen Drama und weil es eben auch so dramatisch war für die Einzelnen und auch für alle anderen, die das so mitbekommen haben, ist das natürlich auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung und gut zu hören.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und ich danke dir sehr, dass du uns heute hier so viel Informationen mitgegeben hast zu dem Thema, das allen irgendwie in den Köpfen ist, aber sich wahrscheinlich nicht bis ins letzte Detail so viel damit auseinandergesetzt wurde. Daher hoffe ich auch sehr, dass alle heute hier viel mitnehmen konnten. Und ich würde dir falls du noch etwas loswerden willst zum Thema, auch gerne noch das letzte Wort übergeben.
Also ich glaube, dass das letzte Wort ist, dass ich es total toll finde, auch wie viele engagierte Tierhalterinnen wir getroffen haben, die wirklich bereit waren, mit ihren Hunden ja durch dick und dünn zu gehen, auch finanziell, muss man sagen. Ne? Viele haben auch sehr große finanzielle Aufwendungen auf sich genommen und haben echt ja wirklich einen beschwerlichen Weg auf sich genommen, eben mit den Hunden, die zum Teil ihre Kommandos vergessen hatten, die gar nicht mehr der normale Familienhund waren. Das finde ich total toll, wie ja was für ein ja Standpunkt sozusagen die Hunde jetzt auch einnehmen und wie viel die Leute da bereit waren auch zu machen. Und ich glaube, was halt noch wichtig ist, ist ja, dass man wirklich aufmerksam bleibt. Wie geht's meinem Tier? Habe ich irgendwas geändert im Alltag? Und dass man auch nicht lange zögert, tatsächlich doch nochmal zum Tierarzt zu gehen. Und wenn man da vielleicht nicht weitergekommen ist, nochmal zu jemandem anders zu gehen tatsächlich. Also weiter zu suchen, wenn man keine Antworten kriegt.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
Ja.
Und kann an dieser Stelle nur Danke sagen. Und vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
Danke dir für deine Zeit.
Wie spannend es doch immer wieder ist, Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen, gerade dann, wenn etwas medial so unfassbar präsent und in aller Munde war. Großes Danke nochmal an Nina, dass du das möglich gemacht hast. Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, 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 je nachdem, wo du unseren Podcast hörst, wenn du uns 5 Sternchen dalässt, unserem Podcast folgst, ihn über die Glocke abonnierst oder ihn mit deinen Freunden oder Freundinnen oder deiner Community teilst. Gerade bei einem Thema, wo so viel Halbwissen kursiert, ist es natürlich sehr schön, wenn die tatsächliche Arbeit und die Sachlage mehr Aufmerksamkeit bekommt als große Schlagzeilen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du in unseren Newsletter hüpfst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.